Herzlich willkommen zum aktuellen Off-the-Record-Podcast. Heute Gast im HDW ist der Marc Gläser. Er ist CEO von der Stöckli Swiss Sports AG, wo vor allem natürlich wegen ihrer Ski sehr bekannt ist bei uns in der Schweiz, und im Aushängeschild Marco Odermatt. Mein Name ist Michael Köhn. Herzlich willkommen, Marc Gläser, CEO von Stöckli Ski. Ich sage mal, das ist ein Traumjob.
Ja, auf jeden Fall. Für all die, die natürlich die Leidenschaft Skifahren teilen und irgendwo sportsbegeistert sind.
Haben Sie schon mal im Sportbereich beruflich tätig gewesen?
Ganz konkret nicht. Ich war relativ offen gewesen. Ich wollte immer irgendwo mal Chef werden von so einer mittelgroßen Firma. Das ist mir ein bisschen die Wiege gelegt worden. Mein Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer. Aber so ganz konkret eine Sportfirma nicht.
Aber Sie sind sie eigentlich gesehen, Sie sind, habe ich gelesen, über Unilever, Feldschlössli, ganz bei uns auch in der Region, sind Sie auch eine Zeit lang gesehen. Dann sind Sie eben bei Wok gesehen. Ich glaube, das ist so ein Familienunternehmen, wo Sie mit drin gewesen sind. Und nachher sind Sie auch bei Maurice Lacroix gesehen. Und das ist eigentlich auch eine grosse Firma. Uhren, also könnte man sagen, schon fast sehr ähnlich. Warum sind Sie denn nachher doch zu Stöckli weitergegangen?
Ja, ist eine gute Frage. Also, die Uhrenbranche hat mir auch sehr gut gefallen. Maurice Lacroix ist gekauft worden von einem Konzern, DKSH. Und, ich sage jetzt mal, Chef sein von einer Firma, die zu einem Konzern gehört, ist nicht das Gleiche wie, Chef sein von einer Firma oder CEO von einer Firma, die in einem Familienbesitz ist und wo man sich eben auch hätte können beteiligen. Und das ist für mich ein wichtiges Kriterium gewesen, dass ich mich auch können mit 10% beteiligen konnte, dass ich das unternehmerische Risiko auch eingehe. Und das ist einer der wichtigen Gründe gewesen, dass ich dann in die Sportindustrie bin. Und natürlich in der Schweiz CEO zu sein von Stöckli ist jetzt für mich ein Privileg und eine Ehre und eine Freude. Und das war ein sehr guter Schritt und macht unendlich viel Spass. Und wie Sie es auch sagen, jetzt gerade mit dem Odermatt, mit dem Marco, ist das natürlich nochmal eine andere Dimension geworden.
Also ist auch etwas gesehen, wo Sie CEO geworden sind im 14, wo Sie gewusst haben, ich kann früher oder später kann ich Anteil haben dort an dieser Firma?
Ja, das war im Vorfeld ein Vertragsbestandteil gewesen, dass ich mich nach 2 Jahren kann mit 10% beteiligen kann.
Das heisst, Familie ist eigentlich ein Familienunternehmen, oder? Sie sind jetzt quasi ein Externer, der noch da drinnen ist, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist nicht mehr die Familie Stöckli. Die Familie Stöckli hat die Mehrheit vor über 10 Jahren abgegeben. Und die ist jetzt im Besitz vom Familie Kaufmann. Aber es ist immer noch der familiäre Ansatz, ja.
Wie sieht bei Ihnen so einen normalen Tagesablauf aus? Jetzt muss man wahrscheinlich sagen, Sommer und Winter ist wahrscheinlich unterschiedlich, oder spielt das für Sie überhaupt keine Rolle?
Nein, richtig. Es ist saisonaler geworden. Als ich angetreten bin vor 8,5 Jahren, haben wir natürlich 3 Geschäftsbereiche gehabt, auch mit Bike noch, Stöckli-Bike. Das heisst, wir sind schon das ganze Jahr sehr gleichmäßig ausgelastet gewesen. Jetzt haben wir uns gesagt, wir fokussieren uns auf die Skisportmarke Stöckli. Das ist ja auch unsere Vision, die wir entwickelt haben, die beste Skisportmarke der Welt zu werden. Und vor dem Hintergrund haben wir uns wirklich auf die Skimanufaktur, auf die Skimarke Stöckli fokussiert. Plus, ich sage, der Retail, also unsere eigenen Stöckli-Filialen als verlängerten Arm von der Skimarke und von der Skimanufaktur. Und von dem her gesehen ist jetzt mein Leben ist saisonaler geworden, mein Geschäftsleben. Aber erst etwa seit 2 Jahren, erst seit wir eigentlich die Strategieumsetzung auch vollzogen haben. Und jetzt ist es wirklich so, es ist so vom Oktober bis Ende April sehr intensiv, mit vielen Weekend-Einsätzen. Und dann so ein bisschen Mai, Juni ist Verdauen von der Saison aufarbeiten. Und dann ist wirklich jetzt, sage jetzt mal, Juli, August mache ich schon auch 4 Wochen am Stock Ferien, was auch wieder lässig ist, wenn man das machen kann. Kann man ein bisschen mehr unternehmen. Ja, es ist saisonal geworden. Jetzt so ein bisschen über das Jahr gesehen, wie sieht mein Arbeitstag aus? Nicht so, wie sich die meisten vorstellen. Nicht permanent Skitesten und Skifahren. Sondern das ist ein Bestandteil natürlich auch vom Job. Ich sage, die ersten paar Jahre, wo es sehr intensiv war, sind es manchmal nur 10, 15 Skitage gewesen, oder? Das ist dann sehr unterdurchschnittlich. Und jetzt bin ich eher so bis 25, 30, oder? Ich gehe viel an die Skirennen auch und verbinde dann das mit ein bisschen Skifahren.
Wäre es theoretisch möglich, dass jemand die Firma fährt, die nicht Skifahren kann?
Nein, also nicht Skifahren finde ich, das wäre gar nicht gut. Er muss nicht ein guter Skifahrer sein. Ich bin sicher ein guter Flachland-Skifahrer, der nie irgendwo Rennen gefahren ist. Und ich bin auch Volksrennen gefahren. Also ich bin schon auch kompetitiv unterwegs. Und Mitarbeiter schätzen das einfach, dass sie merken, du, der Chef, der versteht etwas von Skifahren, versteht etwas von Skiprodukten. Und ich bin auch in diesen Gremien dabei, wenn Ski entwickelt und testet und entwickelt werden. Und ich kann auch die Unterschiede effektiv selber spüren und rede aktiv mit. Und das ist auch, macht auch Freude.
Schauen wir schon mal die Firma Stöckli vielleicht an. Also Josef Stöckli hat die Firma gegründet, also respektive er hat die Idee gehabt, für sich selber einen Ski zu machen. Der ist dann so erfolgreich gewesen. Vor bald 90 Jahren ist das gewesen, muss man dazu sagen. Das sind immer mehr, auch Kollegen, Freunde, Verwandte, die wahrscheinlich am Anfang gesagt haben, machst du uns auch so einen? Und so ist das entstanden. Und dann hat er eine Firma gegründet. Und wie gesagt, wir haben jetzt das vorher gerade gesehen. Jetzt ist sie in der Familie, im Besitz von der Familie Kaufmann. Sie haben 10%. Wie viel steckt noch von dem Pioniergeist oder von dem Gedankengut, wo der Josef Stöckli damals in Wollhausen ist das gesehen, mittlerweile schon auch in Malters, wie viel steckt noch drin?
Ja, also ich glaube viel, weil der Bebu Josef Stöckli, wenn man auch Bilder sieht von ihm, 1935, Rückwärtssalto mit 2,10 Meter Holzlatte, ohne Helm, ohne nichts, oder? Er war ein wilder Hund gewesen, hat man gesagt. Und die DNA haben wir uns auch bewahrt, das mutige, wilde, eckige, kantige, das gefällt auch mir. Ich würde jetzt mich auch als so ein Typ bezeichnen. Und wir haben das ein bisschen behalten, auch mehr das gallische Dorf gegen das Römische Reich, oder gegen die grosse Atomik, Hed, Rossignol und so, die kleinen Schweizer. Oder? Das ist auch so ein bisschen der Schweizer DNA. Wir immer gegen die kleinen Schweizer gegen die grossen Nachbarn. Oder? Das ist so ein schönes Bild. Und so fühlen wir uns auch. Das spornt uns natürlich auch an. Oder? Wir müssen immer ein bisschen mehr leisten, weil wir sind nicht so gross, haben nicht die Ressourcen. Und umso mehr freut es uns natürlich mit den Erfolg, die wir jetzt auch haben im Rennsport. Ja.
Stöckli steht für Schweiz. Ich sage jetzt typisch Schweiz. Es gibt auch andere Firmen. Ich sage jetzt Zweifel beispielsweise. Oder auch Uhren, logischerweise, wo sie herkommen.
Ricola.
Ricola, selbstverständlich. Also es geht schon noch. Aber Stöckli ist schon, oder? Also sie spielen auch mit dem Schweizer Kreuz auf dem Ski, oder? Das heisst, wie wichtig ist die Swissness für sie?
Also das ist eminent wichtig für die Marke Stöckli, für die Firma, für die Schweizerinnen und Schweizer, oder? Für die, wir wissen das auch, dass Swissmade ist ein wichtiger Faktor für den Kaufentscheid. Im Ausland ist es eben Exklusivität, oder? Es ist Qualität, die Leute wissen und assoziieren Swissness mit Innovation, mit Qualität, auch mit Nachhaltigkeit, oder? Ich meine, wir haben in der Schweiz zum Beispiel ein Stöckli, wir beziehen 99% von Energie ist grüne Energie, also Wasserkraft und Wind- und Sonnenenergie. Zum Beispiel, oder? Also wir haben auch Vorgaben, was so ein bisschen Umweltverhalten angeht und so weiter, oder? Das sind heute wichtige Faktoren.
Sie produzieren in der Schweiz mit Mitarbeitern hier vor Ort. Wie wichtig sind die Mitarbeiter? Ich habe nicht mehr gelesen, sie duzen, glaube ich, sich alle. Das ist richtig.
Genau, das ist auch ein bisschen Sportindustrie.
Eben, weil die Frage ist, wenn man im Sport daheim ist.
Oder? Ja, Sport, aber eben auch Family. Also der Family Spirit ist sehr wichtig und wir tun das immer wieder beweisen, indem wir zum Beispiel auch Leute, die vielleicht jetzt Mühe haben und irgendwie man nicht mehr die kann brauchen, wo man sie ursprünglich gebraucht hat, versuchen wir Lösungen zu finden. Also wir suchen immer wieder gute Lösungen und behalten die Leute auch wenn sie vielleicht nicht mehr die Leistung können bringen können. Findet andere Möglichkeiten. Es ist schon das beste Spirit. Wir haben viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch wichtig, weil in der Kontinuität liegt die Qualität, oder? Gerade in der Skiproduktion, da hat es viele Leute, die seit 30, 40 Jahren produzieren, also mithelfen, und das ist wichtig.
Also ist mir klar, Sie brauchen kaufmännische Leute, Sie brauchen Marketing, Kommunikation, alles Mögliche. Ein Ski machen. Also, was muss man da lernen? Also, kann man das lernen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gibt, ja, es gibt eine Lehre, die heisst Skibau, also eine Schreinerlehre mit der Vertiefung Skibau. Das ist eine Schreinerlehre. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Positionen, Funktionen in der Skimanufaktur. Da braucht es zum Teil CNC-Programmierer, es braucht einen Konstrukteur, Entwickler, Industrialisierer. Es braucht aber auch Hilfskräfte, wo Tätigkeiten, einfachere Tätigkeiten, repetitivere Tätigkeiten ausüben. Also sehr bunt gemischt. Wir haben auch Ingenieure natürlich. Also das ist wirklich querbeet. Ja.
Und die Berufe haben sich entwickelt, nehme ich an. Also wie weit, also ich gehe jetzt mal auf, Digitalisierung ist jetzt ein grosses Thema. Oder wie viel ist immer noch Handarbeit?
Also bei uns ist immer noch sehr viel Handarbeit. Ich würde sagen, es ist etwa halb 50-50. Die Hälfte Arbeit, Handarbeit und die andere Hälfte wirklich Automatisierungen, industrialisiert mit Maschinen. Das hängt auch mit den Mengen zusammen, die man hat, mit der Art und Weise, wie man Ski baut. Wir bauen natürlich hochwertig. Wir nennen das Sidewall Sandwich Technology, also mit dem Holzkern und mit Seitenwangen im Schichtenverfahren hochwertig hergestellt, oder? Und da braucht es auch ein bisschen mehr Handwerk als zum Teil die anderen Ski, die dann im Spritzgussverfahren hergestellt werden, wo man viel mehr kann automatisieren. Aber das macht es eben gerade aus. Also wir wollen auch nicht alles und müssen nicht alles automatisieren.
Wenn Sie sich jetzt so typische Stöckli-Kunde vorstellen, der auf die Skipiste geht, so wie ich, oder? Am Wochenende irgendeinen Tag Skifahren, was stellen Sie sich da vor? Also von wem produzieren Sie am Schluss die Ski? Haben Sie da ein Bild vor sich?
Ja, klar, natürlich ist es aber ein breites Bild und wir haben das einfach zusammengefasst. Wir nennen das den anspruchsvollen Skifahrer, der, wo nicht nur Skifahren, wenn es jetzt gerade schön Wetter ist und der Schnee sieht im Flachland, sondern der, wo das als aktives Hobby betreibt, wo für den ist eigentlich klar, dass er 10, 20, 30 Skitage macht, oder? Er geht auch schon im Herbst auf den Gletscher, je nachdem, die ganz angefressen und die wirklich kaum können warten, bis sie wieder auf die Ski können. Und das ist ein riesen Vorteil, oder? Und in der Schweiz sind wir, ja, ich sage jetzt mal, eine Volksmarke, ein Love-Brand, wo fast jede Schweizerin und jeder Schweizer könnte sich irgendwo ein Stückchen Ski leisten. Wir bieten ja auch zum Teil Occasion-Ski an, Vorjahres-Ski. Also wir bieten irgendwo Ski an von 800 bis 1600 Franken. Das heisst, die meisten in der Schweiz können sich das leisten, wenn sie es wollen, wenn es ihnen das wert ist. Oder? Und von dem her gesehen machen wir nicht eine Unterscheidung jetzt in der Schweiz, irgendwie segmentieren wir gross, sondern einfach der ernsthafte, der leidenschaftliche Skifahrer oder die Skifahrerin, die sprechen wir. Ah, im Ausland ist es schon noch einmal anders, da ist der Ski noch mal ein bisschen teurer. Und,
bewusst teurer?
Nicht bewusst, das ist natürlich schon schlussendlich auch eine Frage von der Kalkulation. Es ist ja auch aufwendiger, den Ski im Ausland zu verkaufen. Nicht viel teurer natürlich, sonst gibt es ja dann auch wieder irgendwie Grenzwanderungen. Das wollen wir auch nicht Einkaufstourismus. Aber sicher eher teurer als weniger teuer, also weniger teuer in der Schweiz. Und weil natürlich die Kaufkraft im Ausland geringer ist, oder ist es dann für im Ausland, redet man dann vom Premium-Segment, wo wir unterwegs sind.
Sie haben etwas gesagt wegen der Preisklassen etc. Jetzt ist ja so der Trend in den letzten Jahren gesehen, immer mehr der Ski auch zu mieten. Ist das etwas, wo Sie sagen, machen wir halt auch mit? Oder über das Sportgeschäft machen wir da auch mit, weil wir haben ein Interesse daran? Oder würden wir uns sogar vorstellen können, selber einsteigen in so ein vermietetes Geschäft? Oder wie sehen Sie den Trend?
Also ein Mietgeschäft kann man sich nicht verschliessen als Marke. Und das machen wir auch nicht. Man sagt, wir Stöckli sind schon eher ein Kaufski. Ich sage jetzt mal 60-70%, eher 70% wahrscheinlich sogar, die Ski, die wir produziert werden, gekauft von Endkonsumenten. Weil es eben immer noch sehr viel Vorteile gibt, den Ski zu besitzen. Oder? Also wenn Sie natürlich irgendwo ein Ferienhäuschen haben oder regelmässig Ski fahren oder immer am Morgen wollen, erst auf der Piste sein, wenn Sie dann noch den Ski gehen mieten, dann ist erstens mal müssen Sie warten. Und zweitens, wenn es schön Wetter ist, ist dann der Ski schnell mal weg. Dann kommen Sie irgendeine Latten über, wo einfach vielleicht nicht Ihren Wünschen entspricht. Also es gibt schon viele Gründe und das spüren wir auch. Oder? Es gibt immer noch viele Gründe, einen Ski oder eben auch mehrere zu haben. Ich sage, das ist wie beim Velofahren, wir haben nur ein Ski. Also man braucht einen Tour-Ski, einen Off-Piste-Ski, einen Piste-Ski, einen Ski für schlechte Verhältnisse. Genau. Oder?
Ein, wenn es Stein hat.
Genau. Ja, genau. Also es ist so ein bisschen so. Und von dem her gesehen, wir haben ganz klar auch eine Ski-Miet-Strategie, weil es gibt auch Gründe natürlich für die weniger oft fahren, für die viel reisen oder willst nicht immer das ganze Equipment mitnehmen. Aber ja, da machen wir auch mit. Und wenn man die Mietpark von unseren Fachhändlern anschaut, von unseren Stöckli-Fachhändlern, dann sind die bis zu 30-50% mit Stöckli-Ski besetzt.
Sie produzieren, habe ich gelesen, rund 70'000 Ski, glaube ich, ist ein neuer Rekord, 70'000. Das tönt jetzt nicht so nach viel. Also, klar, ich kann es nicht mit Head vergleichen, Sie haben es vorher gesagt, Rossignol, all die grossen. Ist das bewusst, dass Sie sagen, wir kriegen einfach nicht mehr raus oder der Markt geht nicht mehr her? Oder, was, oder wie muss ich mir das vorstellen, die Zahl?
Also, da gibt es verschiedene Punkte. Erstens, vor 5 Jahren haben wir nur 35.000
produziert. Das habe ich gesehen, ja genau.
Aber wir haben verdoppelt. Oder, und wenn man produziert, dann kann man nicht einfach so schnell die Produktion hochfahren. Das ist mit beträchtlichen Investitionen verbunden. Zum Beispiel hätten wir das letzte Jahr über 10% mehr können verkaufen, aber wir hätten nicht mehr können produzieren. Also wir waren ausverkauft gewesen. Und zum Produktion...
Also wegen dem Lieferengpass oder wegen dem Personal vor Ort? Wir sind nicht mehr
können machen. Produktionsengpass. Also okay. Wir hätten nicht mehr können produzieren. Mhm. Wir können nicht in 3-Schicht-Betrieb, weil wir haben viele Arbeiten, die einfach zu anspruchsvoll sind, dass man die noch morgen um 3 macht. Mhm. Wir haben das schon ausprobiert, da gibt es einfach zu viele Fehler. Das heisst, wir haben maximal... 2-Schicht-Betriebe, oder? Und zum effizient betreiben kann man dann auch nicht 7 Tage produzieren. Also wir haben einfach, was die aktuelle Infrastruktur maschinentechnisch und personaltechnisch hergibt, haben wir ausgeschöpft. Wir haben aber vor 2-3 Jahren schon gesehen, dass natürlich der Absatz weiter gesteigert werden kann und haben entsprechend angefangen, investieren. Und also wir haben in den letzten 6-7 Jahren massiv investiert. Also da reden wir von 6-8 Millionen. Weil wir schon antizipiert haben, und ich habe das vor 6-7 Jahren schon gesehen, dass das Marktpotenzial gegen 75-80-90'000 gehen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel heute eine Maschine bestellt, oder, dann warten wir mal 12 Monate. Dann muss man sie noch einfahren und alles. Man muss die Räumlichkeit haben, oder bis man in der Schweiz baut. Oder, das ist dann auch etwas. Da sind wir zum Teil mit Containerlösungen unterwegs, weil wir einfach sonst keinen Platz haben. Also es braucht einfach seine Zeit. Und es ist auch so mit den Investitionen, das geht nicht nur uns so. Oder wenn man investiert, wenn man Millionen in die Hand nimmt, dann muss man sicher sein, dass die nächsten 10, 15 Jahre die Volumen, die Absätze kommen, die Umsätze, oder? Weil sonst ist dann die Investition nicht nachhaltig.
Wo können Sie noch wachsen? Also können Sie in der Schweiz noch wachsen oder können Sie auch im Ausland wachsen oder im Ausland mehr als in der Schweiz? Oder?
Ja, also ganz klar, also das Wachstum jetzt von 70 auf 90'000, das ist jetzt so eine neue Zielgröße, ja. Oder, wo man sagt, dass wenn wir in 5 Jahren, wenn wir jetzt dort sind, wir versuchen es, wir haben nicht einen riesen Druck, wir sind sehr zufrieden mit 70'000, sind wir profitabel unterwegs, nachhaltig profitabel. Wir sind auch nicht der Meinung, dass man um jeden Preis muss wachsen, wenn wir sehen, wir können wachsen und wir glauben, wir können auf 90'000 rauf. Und auf das haben wir jetzt uns auch eingestellt, auch produktionstechnisch. Aber das Wachstum kommt vor allem im Ausland. Oder wir haben in Nordamerika immer noch, vor allem in USA, immer noch viel Potenzial. Wir sind von 3'000 auf 18'000 auf in den letzten 5 Jahren. Wir haben eine eigene Tochtergesellschaft gegründet in Amerika, auch vor etwa 6 Jahren. Das hat sich sehr ausgezahlt. Und den Weg gehen wir weiter. Wir haben aber auch in der Schweiz, wo wir eine Top-Konstellation haben heute, ich meine, in gewissen Skigebieten hat man manchmal das Gefühl, man sieht fast nur noch Stöckli. Was schön ist, was uns freut, oder? Aber wir müssen es auch nicht überziehen und wir sagen, in der Schweiz grundsätzlich sind wir zufrieden. Der Raum Basel, muss ich fairerheitshalber sagen, ist noch nicht top distribuiert, auch von unserer Seite. Also wir haben noch nicht den Top-Fachhandels-Setup, wo wir uns vorstellen, weil es gibt auch nicht mehr viele Sportfachhändler hier in der Gegend. Also wir wissen eigentlich, der Karrer, oder?
Oder einen eigenen Shop oder so.
Ja, das ist nicht unbedingt unsere Strategie eben. Wir wollen den Fokus wirklich auf die Skimanufaktur legen. Und auf die, über den Vertrieb, über den Fachhandel. Aber das wäre auch noch eine Variante, genau.
Schauen wir noch ein bisschen auf den Weltcup. Ich meine, am Schluss konzentriert sich, das ist ein Schaufenster für Sie, oder? Und ich gehe mal davon aus, der Ski-Weltcup ist für Sie extrem wichtig.
Unbedingt, ja. Also, der Weltcup hat 2 Hauptaufgaben. Oder? Einerseits die Sichtbarkeit gegen aussen, oder? Kredibilität aufbauen. Also alles, was extern ist. Es gibt aber auch sehr wichtige interne Komponenten, oder? Nämlich die Motivation der Leute. Wenn sie sehen, wir kämpfen im Weltcup um 100stel Sekunden, oder? Dann weiss man muss jeden Tag besser werden. Mhm. Oder
die Konkurrenz, also in der Produktion schon jeden Einzelnen weiss ich, es gibt auch alles.
Ja, Entwicklung vor allem auch, aber nachher auch Produktion. Sie wissen, sie produzieren jetzt den Ski für den Marc Odermatt. Da wissen sie, da darf nichts falsch sein, oder? Da muss alles perfekt sein. Mhm. Und das tut sich, überträgt sich natürlich auf die ganze Organisation. Oder? Und auch, wenn man die Innovationen anschaut, der Treiber von der Innovation im Ski in der Skientwicklung kommt oft aus dem Rennsport, oder? Weil dort geht es um Hundertstelsekunden. Dort musst du wieder pröbeln, ausprobieren, da noch etwas machen und dort noch etwas machen. Und wenn wir natürlich merken, dass das funktioniert, dann nehmen wir das in die Serie-Ski über.
Dann kann es einen breiten raus. Dann. Ja. Jetzt haben Sie, ich glaube, 1991 den ersten Fahrer unter Vertrag gehabt, Marco Büchel, wenn es mir recht ist. Wenn Sie zuerst im Liechtenstein haben müssen, bevor Sie in die Schweiz haben können. Dann hat es dann angefangen mit Ambrosi Hoffmann, er ist auf Urs Kählin und dann hat, genau, dann hat Ambrosi Hoffmann etc. So der grosse Durchbruch, wenn ich das so also sehe, wo man sagt, das ist wirklich der grosse erste Gump gewesen, ist wahrscheinlich Tina Maase gewesen, würde ich jetzt mal so behaupten, weil das ist, sie ist ein Olympiasieger geworden, sie ist Gesamtweltcup-Sieger geworden. Dann ist Ilka Stuhec gekommen und jetzt ist es ist der Marco Odermatt. Ich meine, das ist ja absolut ein Glücksfall, oder? Dass er kommt sympathisch über, so ein sympathischer Typ, Schweizer, auf einem Schweizer Produkt, die Erfolge einfährt.
Eben zum letzten Punkt. Ich glaube, Marco Odermatt, das ist eine Idealsituation, so einen Top-Fahrer zu haben, der die Schweizer Wert idealtypisch verkörpert. Er verkörpert für mich eben nicht nur das, was man immer sagt, so das Authentische und ein bisschen Bodenständige, sondern eben auch das Ambitionierte, das ein bisschen selbstbewusste, moderne Swiss-Made, oder? Wo man auch klar sagt, ja, du, ich bin unterdessen der beste Skifahrer, ich will es auch bleiben. Es gibt noch Titel, die ich noch nicht gewonnen habe. Die will ich auch noch gewinnen, oder?
Und, es wird immer weniger, aber
ja, sollte, ja, genau. Der Abfahrt, Olympiasieger genau. Im Abfahrt ja. und auch natürlich Super-G, ja. Wo er jetzt auch noch nicht alles gewonnen hat. Aber klar, es muss der Gesamtweltcup sein. Da gibt es ja Vorbilder wie der Hirscher, der das achtmal hintereinander ja. Gewonnen hat. Der Marco ist ein Glücksfall und wir sind mega, mega happy und dankbar. Es war ein Glücksfall, gewesen, dass er zu uns gekommen ist, aber er ist jetzt irgendwie 13 Jahre bei uns. Und ich glaube, was nicht mehr Glück ist, dass wir im letzten Herbst haben können 4 Jahre verlängern. Das zeigt einfach, dass er sehr, sehr zufrieden ist mit uns, dass wir auch einen wettbewerbsfähigen Vertrag haben können offerieren. Und er sieht einfach, dass wir alles unternehmen für ihn jederzeit. Tun wir seine Ski anpassen, seine Wünsche entsprechen.
Eben, für so einen Rennfahrer ist das eine, wahrscheinlich, klar, der Vertrag, den er abschliessen kann, da geht es am Schluss immer um Geld, das ist mir klar, oder? Auf der anderen Seite will man ja aber auch kompetitiv bleiben, also man will ja einen Ski haben, wo man am Schluss dann auch gewinnt, weil sonst springt einem das ja nicht wirklich viel, oder? Das ist, wenn ein Fußballer noch immer schuten geht, beispielsweise der Ronaldo, wo man sich fragt, er verdient zwar Haufen, aber okay, oder? Da ist es ja anders, und da passt offensichtlich beides.
Ja, und ich glaube, wenn man am Schluss von seiner Karriere die noch weiter vergolden will, wie der Ronaldo, dann ist ja das okay. Aber ich denke
jetzt... Wenn man jetzt mit drin ist, wieder,
wie der Marco. Marco. Ja, ich glaube, der ist jetzt mit drin sicher voll und er weiß auch, und darum hat er nochmal 4 Jahre verlängert. Das ist ja auch ein extrem starkes Commitment, weil normalerweise tut man nur 2 Jahre verlängern. Er hat aber auch gesehen, du, was will ich noch mehr? Und er weiß auch, sein Wert wird sich weiter steigern, je mehr das er gönnt. Oder? Mhm. Und wir reden dann in 3-4 Jahren natürlich wieder mit dem Marco, wo wir nochmal verlängern, wenn alles so gut läuft. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass uns das auch wird.
Mhm. Ich hatte es früher, ich bin mal Skiclub Basel gesehen, vor langer Zeit und auch mal ein paar Rennen gefahren. Wenn man es im Fernsehen zulässt, heisst es immer, ja, mit dem Ski kann ein normaler Skifahrer, der jetzt beispielsweise der Marco Odermatt hat, gar nicht fahren. Geht gar nicht. Wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist tatsächlich so.
Das ist voll so.
Sie sind auf seinem Stand.
Also klar, natürlich habe ich auch ganz am Anfang gedacht, jetzt muss ich mal so einen Ski fahren, oder? Und keine Chance. Also, das hat aber verschiedene Gründe, natürlich, weil man nie so viel Kraft und Technik hat wie die Topfahrer. Ja. Aber das ist natürlich auch von der Piste her, die müssen steil sein, man muss mit 80 Stundenkilometern kommen, auch im Riesenslalom. Das sind eisige Pisten.
Nur noch kunstschnell eisig.
Oder, und das sind so einige Verhältnisse, wo man eigentlich als Normalsterblicher jetzt auch nicht antrifft auf der Piste. Mhm. Vielleicht am Morgen um 8 oder um 8:30. Wenn man der Erste ist, schon mal kurz, oder? Dann kann man schon mal ein bisschen Gas geben. Aber so kann man gar nicht unterwegs sein. Und das ist von der Geometrie, aber auch von den Materialstärken her, sind das ganz andere Ski. Also das ist wie eine Formel 1 oder irgendwie, wenn man irgendein Auto fährt. Das hat auch nichts mit einem normalen Auto zu tun.
Mit wie viel Ski geht er eigentlich in so einer Saison? Ich nehme mal, für jede Disziplin hat er eine rechte Anzahl, oder?
Ja, das ist unterschiedlich. Wenn man natürlich mal das Modell hat, dann sind es jetzt auch nicht mehr hunderte von Modellen. Aber ich sage mal, Marco geht sicher mit gut 100 Paar in einer Saison. Beim Riesenslalom sind wir heute so weit, dass es eben es ist nicht nur der Ski, es ist immer Skiplattenbindung. Mit dem Skischuh natürlich geht das System Und heute tut er ja einmal nach dem ersten und zweiten Lauf den Ski wechseln. Mhm. Und das ist ja nicht nur der Ski. Meistens ist es eben auch Plattenbindung. Und ich sage, aus dieser Kombination heraus, oder wenn man natürlich dann drei, wir haben, jetzt im Riesen haben wir drei unterschiedliche Ski.
Am Schluss ist eine Kombinatorik, was es alles gibt.
Mit, ja, genau. Und drei und dann noch Bindungen. Ja. Also da bist du ein 25, 30 Pärchen, bist du dann schneller
mal. Schneller mal, ja.
Nur schon damit du für jeden Fall gerüstet bist. Ja. Oder? In Alta Badia fährst du anders als in Val d'Isère und dort fährst du wieder anders als in Adelboden. Oder?
Sind Sie selber eigentlich, Sie haben es zwar ein bisschen angetönt, aber bei jedem Rennen dabei, oder wie ist das?
Nein, also das meint
er vielleicht. Der grosse Lauberhorn und solche.
Ich könnte natürlich, wenn ich das will, ich natürlich bei allen Rennen dabei sein, aber ich will ja auch noch irgendwann mal zuhause sein. Mhm. Ich muss mich und will mich auch erholen können. Das ist auch emotional. Ich meine, die Rennen sind immer irgendwo auch emotional ein Stress. Ich meine, man hat Angst, dass etwas passieren kann. Man ist angespannt, man weiss, es geht um viel. Man will aufs Podest oder man will den ersten Platz mit dem Marco, oder? Also da bin ich immer auch nervös, oder? Und das merke ich auch nach so einer Saison. Ich bin dann etwa durch von diesen vielen Rennen und allem. Und ich versuche so 10, 15 Rennen zu besuchen. Vor allem ist mein Anspruch, ich kenne alle Pisten im Weltcup, oder? Dass ich auf jeder Abfahrtsstrecke da bin, dass ich eben weiss, aha, Gröde ist so, Wengen so, Birds of Prey so, oder Beaver Creek und so weiter, dass ich einfach auch mitreden mit dem Rennsportchef, dass ich weiss, aha, dort haben wir diese Situation, oder mit den Athleten, die schätzen das auch, wenn da einer rum ist, ein Chef, der ein bisschen eine Ahnung hat, oder? Das ist so ein bisschen meine Strategie. Mhm. Und jetzt natürlich noch, ich habe jetzt 9 Saisons als CEO bestöckt, ich kenne jetzt schon fast alles. Ich gebe jetzt nicht mehr viel, wo ich noch nicht war.
Also das heisst, Sie schauen dann wirklich, es gibt so fix, ich sage es wahrscheinlich eben, Kitzbühel, Adelboden und so weiter, oder? Und dann gibt es den Rest, sagen Sie immer wieder, jede Saison ein bisschen etwas anderes.
Genau, es gibt jetzt noch das eine oder das andere, was ich noch nicht gesehen habe. Aspen zum Beispiel bin ich das ja nicht gesehen. Ich bin in Palisade gewesen, also Ex-Squaw Valley. Yeah, so, oder würde ich zum Beispiel das nächste Mal dafür nach S-Bahn oder so.
Und dann nach einem Sieg nehmen Sie ein mit dem Marco Odermatt, oder wie müssen Sie das vorstellen?
Also wenn er Zeit hat, machen wir Siegenfotos zusammen noch, oder? Da habe ich auch natürlich persönlich Freude, also als, für mich persönlich als Erinnerung, geht dann natürlich gerade Siegerehrung, Interview und dann ist
schon wieder vorbereitet.
Nächste so. Rennen schon wieder. Ja, aber je nach Sieg, also es gibt dann auch so die grossen Siege, jetzt WM oder Olympiade und so, dann wird dann schon ein bisschen gefestet.
Herzlichen Dank, Marc Gläser. Zum Schluss von Off the Record Podcast würde ich Ihnen gerne noch 5 Fragen stellen und Sie sagen einfach ganz spontan, was Ihnen da durch den Kopf geht. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit könnten treffen in Ihrem Leben, tot oder lebendig, wer wäre das?
Ich hätte Roger Federer gesagt, aber den habe ich schon mehrfach getroffen, weil er ja am besten war, auch bei Maurice Lacroix.
Fährt er auch Stöcklischi?
Ja, er fährt Stöcklischi, das weiss ich. Und sonst, wer würde ich gerne noch sehen? Gute Frage. Michael Jordan.
Könnten Sie ohne Ihr Handy leben?
Ja. Aber ungern. Und wenn ich es mal einen Tag, zwei nicht habe, weil ich es irgendwie verloren habe oder sonst runtergeht, dann ist es ein bisschen unangenehm, weil die anderen natürlich meinen, sie können einem erreichen. Dann musst du anderen ein E-Mail schreiben, den Nächsten. Oder du, ich bin jetzt nicht erreichbar. Aber selber, ich bin auch nicht einer, der permanent aufs Handy schaut.
Was war Ihr liebstes Schulfach gewesen?
Turnen.
Das passt ja, oder? Welche Entscheidung in Ihrem Leben würden Sie jetzt im Nachhinein rückgängig machen, wenn Sie das könnten? Bereuen Sie etwas?
Also im Berufsleben eigentlich nicht. Dort habe ich wirklich viele Schritte können machen. Jede Niederlage, jeder Misserfolg ist schlussendlich immer wieder wichtig gewesen, dass man sich hat können weiterentwickeln. Also von dem her gesehen, muss ich heute auch sagen, beruflich wie privat, muss da Holz anlangen, bin ich sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden.
Und wenn Sie unendlich viel Geld hätten, was würden Sie machen damit?
Ja, dann werde ich sicher irgendwo in der Start-up-Szene würde versuchen, die interessanten Ideen zu fördern. Würde sicher versuchen, mitzuhelfen, dass aus dieser Welt noch ein besserer, sicherer, freudvollerer Ort wird.
Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Sommerzeit und in der neuen Saison dann alles Gute und möglichst viel Freude und Erfolg.
Besten Dank. Vielmals, Herr Gläser. Danke Ihnen vielmals.